Herzlich willkommen. Willkommen zurück oder willkommen neu, wie auch immer. Selten sah ich jemanden so graziös fallen wie dich eben. Es war perfekt. Lautlos. Nein, aber es war wie ein Teil des Tanzes. Ganz elegant, lautlos, ohne, es ist nichts zu Bruch gegangen. Und auch Niruba sprang lautlos hinzu. Es war wie ein Teil des Tanzens. Total schön. Und der heimische Frosch hat überlebt. Es ist wichtig, dass wir zwischendrin tanzen. Auch hier im Satsang, weil wir kommen dann ins Fühlen und wir sind mehr da und nicht nur hier, sondern auch dort. Und es gehört ja alles zusammen. Und es ist Ausdruck des Feierns natürlich, von dem Purna gesungen hat gerade. Und der Text war wunderbar, der passt genau zu unserem Thema. Also mit Erde, Feuer, Wasser, Luft. Und dass wir das alles sind. Es ist nicht so, dass dort unten irgendwo ist die Erde und hier bin ich und schwebe drüber am besten. Nein, wir sind Erde, Feuer, Wasser, Luft und Bewusstsein. Metall ist es eigenartigerweise bei den Chinesen. naja, das fünfte Element ist bei den Chinesen Metall. Dieses. Ja, wir sind beschäftigt mit den fünf Elementen im Moment oder den fünf Anhäufungen, wie Avalokiteshvara sie gesehen hat, als er aus der transzendenten Weisheit heraus oder herunter auf Welt, Mensch, sich selbst auch als Mensch geschaut hat. Avalokiteshvara, dieser Bodhisattva des Mitgefühls, war auch ein Mensch, kein vom Himmel herabgefallener Gott oder sowas, sondern ein Mensch mitsamt seinen Problemen, wie man weiß. Es hat ihn zerrissen vor lauter Ärger. In tausend Stücke ist er zersprungen, als er schon längst ein Bodhisattva war. Also das finde ich sehr, sehr wichtig. Die Geschichte habe ich euch aber schon erzählt. Ihr müsst jetzt schon sagen, bitte, Pia, erzähl uns die Geschichte. Ich liebe das, wenn ihr das sagt. Da kommt es dann bei mir in Schwingung und dann kommt wieder was raus. So ist das Leben, ja? Also, längst schon war der Avalokiteshvara ein Bodhisattva. Er war ein bisschen unvorsichtig, der Kerl. Er hat ein Gelübde abgelegt, in dem ein bisschen Arroganz drinnen war. Das war eigentlich der Grundfehler, den er gemacht hat, meine ich. Nämlich hat er nicht nur das ja sowieso verrückte und paradoxe Bodhisattva-Gelübde abgelegt, wo es heißt, unendlich sind die Lebewesen, oder zahllos sind die Lebewesen, ich gelobe sie alle zu retten. Also das ist ja verrückt. Wie soll das gehen? Aber das ist ja das Schöne dran, dass es ja sowieso nicht geht. Ihm aber hat das nicht gereicht, weil er hat sich wohl schon für was Besonderes gehalten. Und hat dann hinzugefügt, sollte ich jemals daran zweifeln oder frustriert sein, möge es mich in tausend Stücke zerreißen. Das war ein bisschen blöd. Und natürlich, irgendwann war er irgendwo und hat mit Wesen gearbeitet und es hat sich nichts bewegt. Dumpf und stumpf saßen sie in der Gegend rum und kein Prozess kam in Gang und das kommt vor. Und da hat ihn der Frust gepackt. Dieser Bodhisattva-Frust und Ärger auch. Und natürlich, weil er so dumm war, so ein Versprechen abzulegen, hat es ihn in tausend Stücke zerrissen. Das wäre echt dann das Ende der Geschichte gewesen. Wenn nicht er einen Freund gehabt hätte oder Mentor, kann man sagen, unter den Göttern. Und das war Indra. Das ist ein alter hinduistischer Gott. Aber macht nichts, der Götterkönig, der das Netz damals ins All geworfen hat mit den Perlen und so, der hat den Avalokiteshvara recht gern gehabt und hat sich diese Sauerei angeschaut. Und ich glaube, er ist in schallendes Gelächter erstmal ausgebrochen. Und dann aber hat er sich gedacht, eigentlich ist es ein guter Kerl. Schade, kann man so nicht lassen. Und hat beschlossen, ihn neu zusammenzusetzen. Und dann sich gedacht, wir machen, wenn schon, machen wir das verbesserte Modell. Wenn er schon in tausend Stücken ist, dann machen wir jetzt draus tausend Arme und tausend Augen. Vielleicht fällt ihm die Angelegenheit dann leichter. So kam es zu diesem tausendarmigen und tausendäugigen Form des Bodhisattvas, des Mitgefühls. Merkt euch das, weil die tausendarmige Form, wo man denkt, wow, die toll, tausend Arme hat der und alles sieht er, das ist nur, da ist er, super, danke, hier für die Kamera. Ja, und für euch. So schaut der dann aus. Die ist nur entstanden aufgrund eines Fehlers. Nicht aus Perfektion, sondern, ja, ihr versteht? Zerrissen hat's ihn. Denn, ja, wie kam ich jetzt da drauf? Ach, genau, das Herz-Sutra, danke. Avalokiteshvara. Dass ihr euch ein bisschen was vorstellen könnt unter diesem Namen. Also, das Herz-Sutra geht an mit diesem Lob. Preis und der ist ungemein wichtig, ist auch nicht in allen Versionen vorhanden. Aber ich finde es einen sehr guten Anfang. Die vollkommene Weisheit oder die, nein, vollkommen ist ein blödes Wort, die Weisheit, die hinüberführt zu ehren und zu preisen als eine liebliche und heilige. Und bitte vergesst nicht das lieblich. Lieblich. Ehre sei der vollkommenen Weisheit, der lieblichen, der heiligen. Prajnaparamita ist nicht nur diese Sammlung von Literatur, wie ich euch gestern gesagt habe. Man sagt auch, ja, wie man es im Osten gerne macht, man gibt dann immer gern allem eine Form und ein Gesicht und so weiter. Und in diesem Falle eine weibliche Form. Und man stellt sich vor, diese Dame Prajnaparamita ist die Mutter aller Buddhas. Immer wenn ein Buddha geboren wird, ist die Mutter, Prajnaparamita. Also, die Maria im Katholischen ist auch Prajnaparamita. Zum Beispiel. Das heißt, hier gibt es ganz viele Prajnaparamita, Heiligtümer. Ihr könnt da hingehen und sagen, Ehre sei der vollkommenen Weisheit, der Lieblichen, der Heiligen. So, und dann, also das ist die Einleitung, die dient ja auch dazu, uns einzustimmen. Oh, da passiert jetzt was Großes, etwas zu Ehrendes und Liebliches, und Heiliges. Und dann wird beschrieben, wie dieser Avalokiteshvara, der meditiert, er ist tief versunken in die letztendliche Weisheit, bleibt da aber nicht stecken, sondern schaut von da aus auf die historische Dimension des Lebens, der Dinge, seiner selbst. Und er sieht nichts als fünf Anhäufungen und er erkennt, dass diese Anhäufungen, also alles, was Form hat, alles, was Gedanke ist, alles, was Gefühl ist, alles, was Bewegung, Wille und Handlung ist, alles, was mit Bewusstseinszuständen zu tun hat, unbeständig ist, kommt und geht, sich wandelt, zusammengesetzt ist aus anderem als sich selbst und wechselseitig verbunden ist mit allem. Also es gibt auch keine Form ohne Gefühl, es gibt keine Gedanken ohne Formen, und innerhalb dessen ist alles mit allem verbunden. Ha. Super. Und dann erkennt er auch noch, aber das bereits, und das ist sehr wichtig, leider steht auch dieser Satz nicht in allen Versionen drin, durch diese Erkenntnis war Avalokiteshvara von allem Leiden befreit. Das heißt nicht, dass er keine Probleme mehr gehabt hätte, oder es kann auch sein, dass das noch vor dem der Situation war, wo es ihn zerrissen hat. Es ist ein Unterschied zwischen Schmerz, Trauer und so weiter oder Dinge, die uns begegnen, und Leiden. Von dem Leiden dran war er befreit. So, weil er ab da in der Lage war, immer die die Soheit der Dinge wahrzunehmen, wie sie einfach ist. Ja. Wir werden uns im Laufe der nächsten Monate dann eingehender beschäftigen mit den einzelnen Elementen, was die mit uns zu tun haben und so weiter. Wir waren jetzt gestern immer wieder mal hängen geblieben bei der Welt der Gefühle. Und ich habe behauptet, für Gefühle gilt dasselbe wie für Formen. Sie kommen, sie gehen, okay, das habt ihr mitgekriegt. Sind nicht sonderlich verlässlich. Und sie sind zusammengesetzt und sind abhängig von anderen Faktoren. Und bei dem zusammengesetzt sind wir hängen geblieben. Und ich hatte euch gebeten, das mal zu untersuchen, wie das ist mit den Gefühlen. Ist da irgendjemand was aufgefallen oder gibt es Untersuchungsergebnisse? Ah, Devasetu. Das ist sehr schön.
Ja, ich weiß nicht. Also bei mir, was mir gekommen ist, hat Langeweile. Ist das schon wirklich eine Emotion?
Natürlich.
Und da ist mir aufgefallen, die ist zusammengesetzt.
Jetzt meinst du aber nicht, dass hier langweilig war.
Nee.
Gut. Okay, die Langeweile ist zusammengesetzt.
Aus dem Gefühl, ja, es müsste was anderes sein, also aus dem Warten, der Begierde nach was anderem,
Aha.
aus dem Gedanken, es ist nicht gut, was jetzt ist. Ja, was war es noch? Also auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, da steckt mehr dahinter oder es sind einzelne Sachen.
Richtig. Das wäre jetzt sozusagen wie, du schaust dir eine Form an, das ist die erste Schicht. Ganz wunderbar. Ja. Wenn du es dann so betrachtest, und Langeweile ist ja ist ein klasse Beispiel auch, weil das ja ein Gefühl, das wir nicht gerne haben. Und eigenartigerweise zum Beispiel meinen Leute manchmal, ich kann ja gar nichts fühlen, mir ist ja langweilig. Und vergessen, dass man ja die Langeweile fühlen kann. Dann ändert sich sowieso schon einiges. Und dieses Gefühl zu untersuchen, finde ich sehr gut. Und du stellst fest, aha, das sind zum Beispiel Erwartungsmoleküle drin. Oder Gierpartikel. Oder mir geht es zum Beispiel so, ich habe bei Gefühlen auch so Farbassoziationen. Weil da sind so Graupartikel in der Langeweile. Ja, wunderbar, genau, so. Was passiert dann, wenn du es so betrachtest?
Ja, ich sehe, dass es hauptsächlich vom Kopf kommt. Also die Gedanken dabei ist, es könnte oder müsste anders sein. Und dass der Kopf dann auch ja direkt Möglichkeiten sucht, wie hätte man das vermeiden können und wie könnte man das nächste Mal sowas vermeiden, in eine Situation zu kommen, wo Langeweile aufscheinen könnte.
Dann ja, der nächste Schritt.
Aber wenn ich dann im Körper spüre, dann ja, der Körper hat keine Langeweile, es geht nicht irgendwie, weil die Sensationen des Körpers sind irgendwie immer frisch und anders.
Heißt, könnte es sein, dass in der Langeweile auch Partikel der Nichtpräsenz drinnen sind? Also nicht jetzt, nicht da.
Oder auch ein Vergleichen, dass vielleicht in einer ähnlichen Situation war es nicht langweilig und dann der Vergleich, was war denn da anders?
Richtig, womit du dann wieder in der Vergangenheit dich befindest. Ja, genau, solche Partikel sind da. Oder Gefühlsmoleküle. Und du siehst, es ist ein sehr vielfältiges Universum eigentlich in einer Empfindung, die man sonst wahrnimmt als so ein Block, als Langeweile, 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 und es steht dick und fett mit grauem Stift auf allen Seiten dran geschrieben, Langeweile, 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 und wir machen die Kiste nicht auf. Sondern sind bemüht, die Kiste wegzuschaffen oder alle solche Sachen, aber wir wissen gar nicht, womit wir zu tun haben. Genau. Genau, wunderbar. Para.
Also Trauer und Schmerz.
War bei dir gestern, ja.
Ja. Das ist im Moment so ein Kontinuum, was einfach da ist. Und speziell, wenn ich meditiere und mich hinsetze, kommt das. Also es ist Herzen. Es hat so eine Wellenform. Ist unbeständig, verändert sich dauernd. Muss durch meine Gedanken kann ich es verstärken oder weniger machen. Und es ist wie ganz eine verdichtete, so was Verdichtetes.
Aber mit Wellen.
Aber mit Wellen. Und es ist mir gelungen, es gelingt immer wieder. Dann, wenn dieses Verdichtete lockerer wird, weiter wird, dann scheinen die Freudepartikel auch durch. Aha. Gleichzeitig. Aber das Feste, Schmerzhafte ist stärker. Ja.
Also du hast festgestellt, es gibt da eine Abhängigkeit des Gefühls von Gedanken. Also Gedanken können sie verstärken oder weniger machen. Du hast festgestellt, es hat eine Form, eine wellige.
Farbe schwarz.
Ah, schwarz.
Und es hat mir gut getan, okay, da, weil es passiert mir sonst, dass ich komplett identifiziert bin mit dem. Und dann wieder ist in Relativität zu setzen, na, da ist ja einfach immer noch ganz viel Weite. Aber wenn der Schmerz stark ist, vergesse ich das schon. Und was ich schon interessant finde, warum kommt das in der Meditation so stark? Gerade jetzt.
Weil da endlich Zeit ist dafür.
Und beeinflusst dann schon auch die Handlungen im Alltag, so gewisse Dinge, die ich nicht mag oder nicht glaube, aushalten zu können, versuche ich dann aus dem Weg zu räumen und es funktioniert gar nicht gerade.
Habe ich beobachtet.
Pia wohnt bei mir. Ich möchte dann das Kinderzimmer aufräumen.
Ich möchte gerade noch ein, der Richard hat ganz dringend, aber ich möchte gerade noch einen Moment fühlen. Ich habe dir gesagt und sage es jetzt allen, natürlich ist das geeignete Instrument, um Gefühle zu untersuchen, ist das Fühlen. Gell? das heißt, das ist am Anfang. Dafür brauchst du ein bisschen Mut, weil
es tut schon weh, gell?
Ja, natürlich tut's weh. Weil ich habe den Eindruck, dass natürlich gibt's bei jedem Menschen Empfindungen, vor denen man Angst hat, sind wir wieder bei der Ängstlichkeit. Hab bitte den Mut, es trotzdem zu fühlen, einfach wie es ist. Ohne die, es braucht keine Erklärung. Es braucht keine Geschichte. Und vor allem braucht es keine Strategie, wie man es loswerden könnte. Du hast heute früh zu mir gesagt, ja, du hast jetzt alles Mögliche mit der Trauer beobachtet, aber sie hat sich nicht aufgelöst. Da habe ich gesagt, ey, das wäre doch auch schrecklich, wenn sich die jetzt auflöst, wo du sie doch untersuchen willst.
Aber sie ist also problematisch, wenn das nämlich, ich kenne das jahrelang, dass die Freude an der Oberfläche war. Nicht? Und jetzt ist dieses schmerzhafte, traurige da, das macht dann auch im Alltag, dass die Tränen sofort da sind, es ist immer so peinlich und halt so.
Ich verrate dir noch ein Geheimnis. Also einer der Moleküle in unseren Empfindungen ist Chemie. Chemie. Hormone. Und solche Sachen. Unser Körper ist eine Fabrik, eine Drogenfabrik. Und da gibt es angenehmere und nicht so tolle Drogen. Und die Natur hält uns da ganz schön am Zügel. manche was ausschütten, da was ausschütten, ein bisschen Adrenalin, schon geraten wir in Panik, ein bisschen Serotonin, ein bisschen, wir haben sogar Morphine auch im Kopf, die wir ausschütten können. Und wir haben Glückshormone und Traurigkeitshormone. Es ist ganz viel Chemie dabei. Und dann gibt es ja so manche Altersphasen im Leben eines Menschen, wo die Chemie des Körpers sich verändert. Wir alle haben die Pubertät schon überlebt. Da ist es ganz stark. Und dann, ja, nochmal, wenn wir älter werden. Da spielen die Hormone sind Luder, hat jemand zu mir gesagt. Da spielt die Chemie nochmal richtig verrückt. Vergiss das nicht. Also zum Beispiel dieses schnell in Tränen ausbrechen oder so, kann einfach die Chemie sein. Mhm. Und gar nichts weiter Bedeutendes.
Ja, aber ist das sinnvoll, dann eine Gegenchemie zu nehmen oder soll man das zulassen?
Ist eine Möglichkeit, warum nicht? Rede mit deiner Frauenärztin. Klar. So, aber das ist jetzt nicht Inhalt des Seminars. Ich will nur darauf hinweisen, wir geben Gefühl ganz viel Bedeutung und vergessen dann solche einfachen Dinge manchmal, die auch einfach Teil dessen ist, woraus Gefühl sich zusammensetzt. Nicht nur Gedanke, ist auch simple Chemie.
Aber andere Lehrer zum Beispiel sagen, geh da einfach rein und such das Zentrum und spring dahin.
Ja, das sage ich ja auch manchmal. Ja.
Ja, aber es funktioniert nicht.
Deshalb probieren wir jetzt gerade was anderes. Du weißt, ich bin sehr findig und suche immer neue Möglichkeiten und Wege, die dann am Ende immer zum selben führen. Ja.
Ja. Zwischendurch stolpert dann das Herz und dann geht wieder was auf oder so. Es wird wie so Ringe oder Fesseln oder so.
Schön, Heinrich, der Wagen bricht. Nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist ein Band um meinem Herzen. Es ist ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen. Danke. Sprich.
Also, ich bin jetzt schon lange in Kontakt mit unangenehmen Gefühlen. Diese Gefühle geben mir ein Gefühl der Enge. Also sehr starke Enge, das vor allem auf körperlicher Ebene. Und gleichzeitig bin ich fast ständig in Kontakt mit der Stille. Und diese beiden Gefühlswahrnehmungen geben mir ein Gefühl der Zerrissenheit, so wie es diesem Bodhisattva gegangen ist, wo ich manchmal das Gefühl habe, ich zerreiße mich in 1000 Stücke. Ich kann in der Stille nicht mehr die Freude empfinden. Ich empfinde nur mehr die Stille, keinen Raum, also unendlichen Raum, keinen Raum, keine Farbe, der weder Anfang noch Ende, noch unten noch oben hat. Das ist so wie ein Dämmern, würde ich, wenn ich das beschreibe.
Eine tote Stille.
Bitte?
Eine tote Stille.
Ja. Eher tote Stille, nicht lebendige Stille.
Du kennst die lebendige aber auch.
Ja, ja, kenne ich auch.
Das sind zwei ganz verschiedene Sachen.
Und eben diese tote Stille, dieser Kontakt, und das gibt mir einfach dieses Gefühl der Zerrissenheit.
Wie wär's, wenn du mal als Versuch gib erstens mal diesem grauen, toten einen anderen Namen. Wie könnte man das noch nennen, außer Stille?
Nichts, mir fällt nichts, ja, nichts fällt mir ein.
Aber nichts im Sinne von Verneinung, im Sinne von Vakuum.
Ja.
Da hast du dich verlaufen. Ein bisschen. Wie wäre, wenn du versuchst, das, was du da empfindest, mit diesem Grauen einfach das zu fühlen? Das ist ein unangenehmes Gefühl. Woraus besteht das?
Was meinst du jetzt genau damit? Woraus besteht das?
Naja, genauso wie Devaseto gerade von der Langeweile erzählt hat, Parama ein bisschen von der Traurigkeit, du von dieser Ödnis.
Na, Ödnis, Einsamkeit, Verlassenheit, das sind so die Qualitäten. So ganz tiefe Traurigkeit und Verlassenheit.
Gut, dass du heute da bist.
Das vernebelt mir auch die Klarheit, den Kopf. Das
klar. Du brauchst ein Anker. Hast du einen Garten?
Ja.
Sind die Blumen noch bunt?
Na.
Scheiße.
Aber ich habe in der Natur einen guten Kontakt zu Blumen. Doch, 2, 3 sind noch bunt, stimmt.
Die Berge. Du liebst doch die Berge.
Nicht mehr so.
Nicht mehr?
Nein, nein.
Was liebst du noch?
Ja, den Wald, die Natur.
Schon?
Den Wald, ja, ja. Den Wald.
Den Wald. Das heißt, du gehst nicht mehr so hoch hinauf?
Nein, selber nicht, nur aus beruflichen Gründen.
Aha. Das heißt, du führst Leute dahin, wo du selber gar nicht hin magst.
Ja, genau.
Da darf ich nie mit dir gehen. Aber die wissen das nicht, deine Kunden. Wir brauchen einen Anker. Hoch mal bitte, spür mal ganz tief in dein Herz. Da. Was liebst du?
Ich finde eben nichts, das ist es.
Zeig mir mal deine rechte Hand, wie hast du die gerade? Mach mal so. So rum. Ja, einfach, aber ganz bequem. Wie ist es mit der Erde? Nein. Die Sonne?
Ja.
Die liebst du?
Ja.
Oh, Gott sei Dank haben wir was gefunden. Du liebst die Sonne. Dann geht's dir heute nicht gut.
Nicht wirklich.
Du liebst die Sonne. Als einfach, weil du gerne warm hast und so, oder auch magst du diesen Stern? Diesen Atomreaktor da oben.
Na, die vermittelt mir einfach ein Gefühl von Wärme.
Schön, super.
So die Sonnenstrahlen, das, ja.
Mir hat mal bei einem sehr weisen Menschen habe ich gelernt, Sonne und Erde, die gehören ja zusammen offensichtlich, und die wollen sich eigentlich vermählen. Die Kraft von Mutter Erde und von Vater Sonne wollen zusammenkommen. Und eine der Aufgaben der Wesen auf der Erde ist es zu ermöglichen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel du magst gerne die Sonne. Und die Erde mag auch gerne die Sonne. Und wenn du sagst, oh, schön, Sonnenstrahlen, dann gib ein bisschen was davon an die Erde ab. So in deinem Herz. Und die Erde, die ist weich und warm auf ihre eigene Art. Sie hat einen guten Geruch. Magst du den Geruch von Erde?
Ja.
Super. Dann riech an Erde und gib davon was an die Sonne ab. Dann bist du verbunden in zwei Richtungen. Und üb das mal einfach jeden Tag. Dann wird dieses Gefühl von Abgeschnittenheit und Kälte und Grauheit und Unwichtigkeit und diese tote Stille, das, wo sich nichts bewegt, wird dann nachlassen. Probier das einfach. Du bist wichtig, Richard. Jeder von uns ist wichtig. Und die Erde selbst ist traurig, wenn einer von uns nicht in dem Fluss ist, den sie auch braucht. Das war übrigens aus einer tibetischen Tradition, die Sache mit der Erde und der Sonne. Vor langer, langer Zeit, 20, 25 Jahre her, hat mir das jemand beigebracht. Und gerade du als Mensch der Natur und Führer in die Berge, ist wichtig, dass das bei dir weil das nächste ist dann, dass du Gefahr nicht mehr wahrnimmst. Also zwar noch intellektuell und weil du dich gut auskennst und weißt, wo die Gletscherspalten sind. Aber wenn das weiter so tot bleibt in dir, dann spürst du ja nimmer. Wenn du lebendig bist und in Kontakt, dann weißt du genau, ob ein irgendwie gefühlsmäßig, dass jetzt da ein Steinbock gerade was lostritt und es gefährlich werden könnte unten drunter. Verstehst du? Das ist wichtig für dich und deine Leute. Schaut's denn aus mit deiner Intuition?
Was die Gefahr betrifft, da empfinde ich schon eine hohe Intuition.
Gut, sehr gut. Weißt du auch, wo die Schwammerln wachsen?
Habe ich nie so einen guten Kontakt zu den Schwammerln.
Kein Kontakt zu Schwammerln. Okay. Weißt du, wo die Preiselbeeren wachsen?
Das eher.
Das eher. Sammelst du auch da mit?
Ja, hin und wieder.
Macht es. Du Preiselbeeren sammeln? Ich glaube, es gibt ihn vielleicht noch. Gibt noch? Ha? Gibt es noch Preiselbeeren jetzt? Super, geh Preiselbeeren sammeln. Und ein paar Schwammerl werden auch nicht schlecht. Das ist jetzt nicht, ich will dich nicht ablenken, mir ist die Schwere deiner Empfindung klar. Also, es ist, ich gebe dir Medizin, dass du wieder zum Leben kommst. Weil die Stille, und das weißt du, und deshalb tut es dir ja so weh, ist höchst lebendig. Und durchzogen, durchwabert von Freudigkeit. Das weißt du.
Ja.
Ja. Kannst du ein bisschen was damit anfangen?
Ja.
Super, wunderbar.
Danke.
Ich hätte gerne von dir, Parama gibt dir meine Postadresse, ich hätte gerne ein kleines Päckchen von dir gesammelte, getrocknete Steinpilze. Du darfst die nicht auf dem Markt kaufen. Okay?
Okay, ja.
Gut. Bisschen ratlos, aber du wirst es hinkriegen. Jede Preiselbeere ist eine rote Sonne, sagt Parama. Wow. Wow. Wo kam jetzt das her?
Das spüre ich so.
Aha. Siehst du, was du für schöne Sachen spüren kannst? Ich muss euch jetzt ein klein wenig und ganz bestimmt werden wir nicht an diesem Wochenende alle diese Farben betrachten, den ganzen Regenbogen, das ist nicht machbar und wäre auch nicht gut. Aber wir sind ja jetzt irgendwie bei den Gefühlen und das ist gelb, der gelbe Haufen. Der Buddha, der da dazugehört, heißt Ratnasambhava. Und der macht so, deshalb habe ich dich auch jetzt mal so machen lassen. Also der macht ganz bestimmt nicht so und der macht auch nicht so. Er macht aber auch nicht so, das ist ein anderer, der ist mehr blau. Er macht so, da ist was. Wie ist das? Empfangend, okay.
Auch gehen lassen.
Auch gehen lassen, richtig. Offen. Da kommt doch der alte Gendön Rinpoche und sagt, wie war das? Öffne deine Hand und da ist unendliche Weite. Also da ist ganz viel. Bei dir auch? Sieht nix. Rechte Hand. Da kann man sich dann leisten, großzügig zu sein. Muss man sich ja leisten können. Zuerst muss ja mal viel da sein. Dann kann man großzügig sein. Du hast völlig recht. Das ist ein Empfangen und dann geht auch ein Geben. Ist auch nicht so, das wieder ein anderer. Es ist nur die rechte. So. Gelb ist traditionell auf jeden Fall im Osten, in China, genauso wie in Tibet, die Farbe von der Erde und der Mitte. Das Zentrum, Tai Chi. Tai Chi ist gelb. Ist in jedem Haus die Mitte. Weil komischerweise, ich weiß nicht warum, diese Völker da im fernen Osten strengen sich fürchterlich an, weil sie auf einmal fünf Richtungen haben und fünf Elemente und so, und immer beim fünften muss man irgendwas sich ausdenken. Das ist halt jetzt die fünfte Richtung, ist die Mitte. Bei den Chinesen zumindest, bei den Tibeter machen es dann wieder anders. Woran ihr seht, da muss man nicht so genau sein. Auf jeden Fall die Erde. Das ist die Erde. Bedenkt das mal bitte einen Moment. Gefühle, Empfindungen haben zu tun mit Erde. Warum? Weil die Erde selbst ein Empfindsames ist. Mutter Erde ist lebendig, auf ihre Art, lebendig durch ihre Wesen und lebendig natürlich auch durch ihre Vulkane und lebendig auch durch ihre Ozeane und durch das Lied, das man hören kann im Ozean und den Rhythmus im Regen. Die Wolken gehören auch noch zur Erde, also alles, die ganze blaue Kugel. Da ist die Qualität der Empfindung. Und wir sind ganz wichtig auch für die Empfindung des Planeten, der Erde. Und ihr dürft euch da auch immer auf eine Art geborgen fühlen auf und mit der Erde. Selbst in dem ganzen Gefühlschaos, Richard. Deshalb musst du Steinpilze suchen, weil du dann nämlich die Erde riechst und dich auf der Erde bewegst und dich wieder verbinden kannst. Mit dem Einfachen auch, das sind einfache Sachen. Also es ist Ratnasambhava, es ist so eine Geste. Es ist Mutter Erde, es ist süß, es ist zum Beispiel Mais, den ihr gerne esst hier, Polenta, auch Kartoffeln, auch gelbe Rüben, all diese freundlichen Rüben überhaupt, die gelbe Rüben, die rote Rüben, die alle so lustige Gesichter haben und so gut riechen. Wenn ihr, habt ihr Garten, gelbe Rüben, rote Rüben? Du hast einen Garten, hast du Rüben? Rote. Rote Rüben, die wirst du jetzt dann ernten, oder? Mach's ganz vorsichtig und schau dir dann, fühl die Rüben und schau sie dir an, was die, wie freundlich die sind. Dann ist ja das Gefühl, ja natürlich auch dieses Gefühl, was wir mit der Haut fühlen, unsere Fähigkeit zu fühlen. Und wenn wir innere Gefühle haben, die man Emotionen nennt, dann fühlen wir die im Allgemeinen ja immer an Stellen, wo wir Schleimhaut haben innen drin. Sehr selten ist jemand ärgerlich im großen Zeh oder traurig im Ellbogen, oder? Das heißt, es scheint ja so zu sein, und das gehört auch zu dem, woraus Gefühl besteht, dass es ist in unserer Manifestation, in diesem Körper, eine Schleimhautsensation. Ja, entweder mehr hier, diese Gefühle sind meistens ziemlich genau da, wo die beiden Bronchien auseinandergehen, wo wir auch bei jedem Atemzug, gibt's ja da so ein kleines scharfes Ding, da wo die beiden Hauptbronchien sich teilen. Und deshalb spüren wir das da auch so stark. Andere Gefühle befinden sich dann wieder mehr hier, da wo der Darm seine Schleimhaut hat. Manche Gefühle auch noch weiter unten, nicht nur das, woran ihr gerade denkt, auch in der Blase haben wir oft Gefühle, gerade Ängstlichkeit, dann muss man plötzlich aufs Klo rennen. Also vergesst nicht, es ist gar nichts so Tragisches, was auch immer es ist, sondern es ist ein bisschen einfach eine Schleimhaut-Sensation. Womit wir wieder sehen, dass Gefühle abhängig sind von Form, nämlich vom Körper. Ohne Körper fühlst du nichts. Ja. So, das alles soll euch dabei helfen, erstens, es nicht so tragisch zu nehmen. Zweitens, euch nicht so stark zu identifizieren mit dem, was auch immer ihr fühlt. Das ist eine Sensation und nicht ich. Ich habe vielleicht gerade ein Gefühl, aber ich bin das nicht. Wichtig. Es soll euch dabei auch helfen, dass du zum Beispiel, Richard, wieder in die Lage kommst, durch dieses tote Gefühl hindurch die Lebendigkeit wieder wahrnehmen zu können, von der ich dir garantieren kann, dass sie größer ist. Aber du hast gerade deine Wahrnehmungsknospen zugemacht. Aus irgendeinem Grund. Dafür musst du Steinpilze suchen gehen.
Also ich spüre, ich nehme Gefühle zum Beispiel im ganzen Körper wahr. Also nicht nur, also jetzt speziell hier in diesem Schleimbereich, aber sonst zum Beispiel am Rücken, an der Muskulatur, an der Haut.
Kommt auch vor.
Ich spüre da überall, so wie wenn sich die ganzen Zellen in diesem Gefühlschaos einfach zusammenziehen. So wie sich jede Zelle einfach so richtig zusammenziehen. Also ich fühle das überall am Körper.
Eigentlich wollen die Zellen ja pulsieren. Und Zellen wollen kommunizieren miteinander und mit dem Ganzen. Du wirst wieder den Weg finden, ganz bestimmt. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwas habe für dich. Wird es ein bisschen chaotisch. Nee, da ist nichts drin. Nein, die kriege ich ja erst. So, jetzt müsstest du mal herkommen, bitte. Aber du musst dir den Weg bahnen. Könntest du das bitte ganz vorsichtig darüber? Der Deckel ist nämlich offen. Ich kriege das nicht mehr zu. Dann können wir das wieder dahin tun. Und das da. Und jetzt ist Platz für dich. Schau. Ja, wie auch immer, so gut es halt geht. Das ist dann schon für nächstes Jahr. Und die musst du gut aufheben und im Frühjahr bitte in deinen Garten säen.
Ja, da habe ich keinen mehr, aber finde ich schon.
Im Frühjahr hast du keinen Garten
mehr? Nein, weil der Garten kommt weg. Mein Bruder baut das Haus um und dann kommt der Garten weg.
Oh. Warum?
Ich finde, bitte?
Das ist aber nicht schön, wenn du keinen Garten mehr hast.
Ja.
Oh. Bist du traurig?
Na, nicht mehr wirklich, weil ich zum Garten keinen, ich habe schon seit Jahren, ich habe da den Bezug verloren.
Ja, jetzt musst du einen neuen Garten besorgen, Schrebergarten oder irgendwas, weil du hast jetzt Samen, für die du sorgen musst. Da, fürs Frühjahr. Das ist einfach, wenn du traurig bist oder wenn es ganz grau alles ist, dann vergiss das nicht. Eigenart ist ja Seife, die meisten Menschen, Seife ist dafür da, damit alles sauber ist und so. Das stimmt gar nicht, die ist dafür da, damit alles bunt wird. So nämlich. Das ist jetzt gar nicht doof oder so, sondern das ist wirklich wichtig. So, das. Und das ist ein Stück Erde, das eine spezielle Form hat und sehr freundlich ist. Du kannst es entweder um den Hals hängen oder in die Hosentasche tun, mit allem Segen von mir.
Danke.
Bitte. Und die sind wirklich Werkzeuge.
Ja.
Und du kannst dann auch dies natürlich wieder nachfüllen, wenn du es aufgebracht hast. Und vergiss nicht, ich krieg
Steinpilze.
Ja.
Wenn ich welche finde.
Das musst jetzt. So. Ja. Wer hat noch irgendwelche Gefühle untersucht? Hm? Achala? Ah. Nein?
Doch, doch, ich habe schon. Aber,
Man darf übrigens auch angenehme Gefühle untersuchen.
Ja, und deshalb wollte ich eigentlich am Anfang, ich hoffe, das ist jetzt nicht eine Wolte nach hinten, eine Lanze für die Langeweile brechen.
Ja,
weil ich, also ich liebe Langeweile, weil sie mich so frei macht von Konzepten, die mich irgendwie bedrängen oder so. Und also für mich ist die Langeweile eher ein Tor, um also auf Wesentliches zu stoßen.
Das ist ganz bestimmt so.
Mhm.
Das, also dem sind ja überall Juwelen drin. Mhm. Ratnasambhava heißt auch irgendwas mit Juwel, der Juwelengleiche oder so. Es geht um die Entdeckung von Juwelen. Da hast du jetzt in dieser Kiste, die vielleicht manchmal beim einen oder anderen einfach noch fest verschlossen ist und dick draufsteht, Achtung Langeweile, du hast in die Kiste reingeguckt und hast ein Juwel gefunden. Wunderbar. Aber natürlich sind beide Arten des Erfahrens gültig. Es ist halt gerade so, aber ich könnte mir vorstellen, dass was du jetzt gerade sagst, ist für jemand anders, weckt die Neugier. Und da, wo Neugier ist, da kann man zwar dann vielleicht noch sprechen von Langeweile, aber sie hat ja schon ganz anderen anderes Gewand dann an. So, wunderbar, Dankeschön.
Und zum Schmerz, also der Schmerz ist mir ja auch ein bisschen bekannt und auch beim Schmerz passiert mir eigentlich, das ist schwierig zu sagen, aber wenn ich dann, wie wir ja gelernt haben mit dem Atem, versuche ihn zu umarmen, dann, und also das ist fast, also ich traue es mich kaum zu sagen, weil es vielleicht ist es ein bisschen verrückt, aber es entsteht was von Dankbarkeit.
Wow.
Ganz überraschend, also ganz, ja. Aber das ist nicht abwegig, oder?
Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Das heißt aber jetzt nicht, dass es für jeden genauso sein muss.
Nein, nein.
Also wir bewegen uns da in einem Gebiet, gerade mit den Emotionen. Ein Grundgesetz ist, dass Transformation möglich ist und erwünscht ist. Was sich genau in was verwandelt beim Einzelnen, kann verschieden sein. Mhm. Also damit will ich jetzt verhindern, dass jemand hat gerade Schmerz und denkt, wo ist jetzt die Dankbarkeit, wo ist jetzt die Dankbarkeit? Dann geht nämlich überhaupt nichts. Und es, wie du sagst, es ist überraschend.
Ja.
Du hast wirklich umarmt.
Ja.
Und so schaut jetzt dein Prinz aus. Oder die Prinzessin. Dankbarkeit. Wow.
Okay.
Das ist völlig in Ordnung und wunderbar.
Mhm. Nein, ich habe etwas vergessen.
Okay.
Ich habe doch etwas vergessen zu sagen, aber es ist mir jetzt erst in den Sinn gekommen.
Okay.
Ich liebe den Atem.
Ah. Ja, Gott sei Dank. Du liebst den Atem.
Ja, ich liebe das, wie er kommt und wie er geht. Einfach diesen Rhythmus, egal wie er ist.
Wunderbar, Folge dieser Liebe. Und da ist ja Leben drin.
Ja.
Da ist es doch dann auch nicht so tot, wie der Raum, den du beschrieben hast erst. Oder?
Ja.
Da war das doch dann ganz einfach. Wenn du das zuerst gesagt hättest, hätte ich dir vielleicht nicht mal Stempel zugeschickt. Das kann ich jetzt aber nicht mehr zurücknehmen.
Nein, ich werde Steinpilze suchen und atmen.
Wunderbar, wunderbar. Ja.
Gestern das Beispiel gebracht von den alten Knochen, die soll man einfach vergraben und dann transformieren sie sich zu was Schönen. Und also ich habe jetzt die alten Knochen irgendwie mit Gefühle in Verbindung gebracht, die aus alten Konditionierungen oder so kommen. Mhm. Und dann kann man irgendwo das Bild auch, ja, dann gibt's diese Knochen, die sich dann immer wieder selber ausgraben und dann so schön vor die Füße legen, wo man immer wieder so drüber stolpert.
Die Knochen graben sich selber aus?
Ja, da kommt so irgend so ein Viech und grabt sie wieder aus und legt sie immer so schön vor die Füße, dass sie wieder drüber stolpert.
Man muss natürlich mit so Bildern immer aufpassen. Die passen immer bis zu einem bestimmten Punkt.
Klar.
Und wenn man dann aber versucht, alles in ein Bild, das ich für eine bestimmte Sache verwendet habe, hineinzupacken, dann irgendwann wird das Bild schräg. Also bitte sag mir, um was für einen Knochen handelt es sich?
Ich habe so verstanden, wie du gesagt hast gestern, die alten Sachen, die lass mal vergraben wir sie, die werden, transformieren sich wieder, lassen wir sie sein, wo sie sind, machen wir kein Drama draus.
Ja.
So habe ich es irgendwo verstanden.
Das hast du richtig
verstanden. Aber dann gibt es ja auch so alte Geschichten, Konditionierungen, die auch wieder mit Gefühlen verbunden sein, die man versucht zwar sein zu lassen, aber die sich dann allem wieder melden.
Meine Frage war jetzt, um was für ein Gefühl handelt es sich?
zum Beispiel Existenzängste, mhm. das Gefühl, wie soll ich sagen, das Verlassenseins auch, das nicht gesehen werdens. So. Mhm. Das sind so meine Knochen, die sich nicht vergraben lassen.
Und ganz bestimmt überprüfst du dann immer, ob es ein adäquates Empfinden ist in der Jetzt-Situation. Mhm. Oder?
Ja.
Gut, und ist dem so?
Eigentlich nicht, nein.
Sondern?
Im Moment ist alles da.
Du hast genug Geld und zahlst auch in die Rentenversicherung ein. Okay, da hapert es ein bisschen.
Das ist so
andere Arten von
Geschichte, wo man nicht weiß, wie sich die Zukunft entwickelt.
Global meinst du jetzt?
Na, auch für mich, mich persönlich.
Ah. Aber du sorgst ein bisschen für die Zukunft.
Soweit es möglich ist, ja.
Okay, gut. Und jetzt hast du genug und da sind Menschen, die dich mögen?
Ja.
Ja. Wie wäre es
jetzt vom Kopf her, natürlich weiß ich das ja.
Ja, ja, jetzt müssen wir es runterkriegen. Wie machen wir das?
Zu den Schleimhäuten, meinst du? Mhm.
Okay. Runter zu die Schleimhäute, genau. Das Hirn hat keine Schleimhaut.
Lecker.
Und, also es hat eine Hirnhaut, aber das ist keine Schleimhaut. Und das Hirn kann nicht fühlen. Mhm. Man kann am Hirn operieren ohne Narkose. Ja, das Hirn fühlt nicht. Also die Kopfhaut fühlt. Ja. Aber sobald du da durch bist und durch den Schädelknochen durch bist, das Hirn selber, dieses graue, verschlungene, darmähnliche Gebilde, hat keine Empfindungsorgane, kann nicht fühlen. Also runter. Was für ein Gefühl könnte da sein in Anbetracht der Jetzt-Situation? Was ist da?
Ja, bei mir sitzt es eben da hauptsächlich.
Da, okay. Sitzt es. Was ist da, wenn du deine Jetzt-Situation betrachtest? Dein Haus, deine Familie, deine Situation.
Ja, ich merke, das sind, ich bin immer noch im Kopf. Was ist da?
Nicht einsam.
Na, ich kann es nicht. Also was für mich zurzeit sehr stark ist, ist die Ungerechtigkeit in meiner Familie. Mhm. Dass ich als Tochter weniger gesehen werde oder überhaupt nicht, dass, wie meine Brüder zum Beispiel, diese Geschlechtsdifferenzierung. Ja.
Das scheint im Moment hier in der Gegend recht präsent zu sein, höre ich von mehreren.
Ja, das drückt mich ein. Das ist aber sehr präsent, ja.
Okay, und das ist ja was tatsächlich jetzt.
Ja.
Geht um Erbschaft.
Also die Anerkennung in Form von Materie, sagen wir so, von Materiellen.
Es geht jetzt um die Erbschaft.
Ja. Ja, zum Teil, ja.
Zum Teil, ja. Wer hat das Thema noch gerade hier in Südtirol? Parama, du? Bei dir ist schon durch. Ich war in einer Ausstellung, oder wir waren kürzlich auch in Südtirol, ohne euch zu besuchen. Wir haben die Berge besucht. Und dann waren wir auch in dem Finchgau-Museum, da in Schludanz. Und da ist ein Teil der Ausstellung über diese Schwabenkinder, wo wir übrigens schon mal eine Ausstellung gesehen haben im Paznauntal letztes Jahr, also auf der anderen Seite, auf der Nordtiroler Seite. Da gab es dasselbe Phänomen. Also, dass eure Vorfahren, soweit sie bäuerlich waren, wer von euch kommt aus bäuerlichen Familien hier? Ja, das sind sehr viele. Ja. Durch Kinderreichtum und die damalige eigentlich normale Gesetzgebung der Realteilung, also dass bei einer Erbschaft exakt geteilt wird durch die Anzahl der Kinder, wurden die Höfe immer kleiner und haben nicht mehr ausgereicht für die Jetzt-Familien. Weswegen dann, und einer der Gründe, dass die Bauern, aber ich erzähle euch da eure eigene Geschichte, ich erzähle es so, wie ich es verstanden habe. Wenn ich irgendwas falsch verstanden habe, bitte ich um Korrektur. So dass die Bauern damals häufig gezwungen waren, ihre Kinder sozusagen zu verdingen im Ausland, insbesondere nach Schwaben. Und die mussten dann im Herbst, und sicher waren Uromas und Uropas von euch da dabei, nehme ich mal an, vom einen oder anderen, mussten im Frühjahr, als wenn noch Schnee war auf den Pässen, sind ganze Züge von Kindern mit einem, zwei Erwachsenen dabei, nach Norden gezogen, gefährlich, sind auch welche gestorben. Und haben sich dann den Sommer über bei reichen Bauern im Schwabenland vor allem verdingt, sind teilweise, waren Kinder, ja, teilweise gut behandelt wurden, teilweise nicht so gut behandelt wurden. Und im Herbst sind sie wieder zurückgezogen über die schon wieder verschneiten Pässe und haben das Geld nach Hause gebracht, damit die Familie irgendwie überleben kann. Und das scheint ein Grund gewesen zu sein, warum die Erbgesetzgebung geändert wurde und irgendwas, ich habe es mir gestern erklären lassen, mit geschlossenen Höfen und so, dass Sach beieinander bleibt, das wenigstens für einen reicht. So, jetzt hängt euch das aber richtig drinnen noch. Das eine und das andere. Wie wäre es, wenn wir, soll ich sagen?
Und vor allem auch dann der Unterschied zwischen Mann und Frau. Aber ich habe zum Beispiel eine intelligente Mutter, die wirklich noch immer auch für ihr Recht als Frau gekämpft hat und immer sehr darunter gelitten hat, dass ihre Brüder, sagen wir mal so, es vereinfacht mehr gekriegt haben als sie, und jetzt macht sie dasselbe. Und das wäre heute nicht mehr so notwendig. Weil heute ist die Verteilung ja ganz anders.
Genau das nennt man Konditionierung. Das ist auch ein alter Knochen bei deiner Mutter, und du hast auch den alten Knochen und du gibst es auf deine Art wieder weiter. Sei doch du die was ändert.
Es schmerzt mich einfach so, wenn ich sehe, wie sie dann davon redet, von Gerechtigkeit und irgendwo, ich werde irgendwo auch nicht gesehen. Sie fragt mich nie, wie geht's dir, wie geht's im Geschäft oder sie redet immer nur, wie sie toll den Brüdern geholfen hat und das ist richtig kotzig.
Bis zum Kotzen, ja. Hast du gesagt zum Kotzen?
Ja, ist kotzig.
Ist kotzig. Hast du recht. Ist kotzig.
möchte gerne aussteigen aus diesem Gefühl, ja.
Wunderbar, hast du Kinder?
Ja, 2 Söhne.
Ach, blöd.
Ja.
Du solltest noch eine Tochter kriegen. Weil du kannst jetzt überhaupt nicht beweisen, dass du es anders machst. Wir müssen unterscheiden, finde ich, zwischen einer Schwere, die auftaucht durch uralte Fehler, wie jetzt da von deinen Großeltern, von deinen Eltern, von da, da, da. Wir können da nicht viel verändern, wir können das nur wahrnehmen, im besten Sinne, und sagen, okay, auf jeden Fall haben die Vorfahren fürs Leben gesorgt, auf irgendeine Art und so gut, wie sie konnten. Ja, weil du bist ja da. Gell? Und sicher auch manchmal auf eine falsche Art. Was uns überhaupt nicht weiterbringt, ist zu sagen, wenn es doch anders gewesen wäre. Das schleicht sich aber immer wieder ein und das macht die Sache zum alten Knochen. Was uns auch nicht weiterbringt, ist die, Strategien zu suchen, die dazu führen würden, dass du das, was du empfindest an Übelkeit, an Ärger und so weiter, nicht empfinden musst. Also wie ändere ich meine Mutter, damit das wird nicht funktionieren. Gut. Aber was könnte man, was soll ich sagen? Da ist ein Gefühl von Mangel und ein Gefühl von nicht gesehen sein und von alles Mögliche. Was hast du in deiner Schatzkiste, was du direkt dahin bringen könntest?
Wohin?
Zu dem Mangel.
Okay. Ja, die Fülle, die mich umgibt. Dass ich hier sitzen kann.
Ganz ein anderes Gesicht.
Oder meine wunderbaren Söhne, dass ich in einer schönen Gegend wohnen darf.
Wir müssen gar nicht das Einzelne aufzählen, sondern da ist auch ein Gefühl von Fülle.
Ja.
So. Und wenn du von der Fülle sprichst oder dahin fühlst, hast du ein komplett anderes Gesicht und du hast eine andere Stimme. Und wenn du von diesem Verhutzelten sprichst, von dem, wo der Mangel ist und das nicht gesehen sein und die Übelkeit und diese alten Sachen, die über lange Zeit in der Familie hängen, da bist du.
Oh. Ja.
Ja. Aber dieses, wie soll ich sagen, dieses Alte, was in dir immer noch wehst, das braucht ja genau die Fülle. Und das kannst du in dir bringen, die Fülle. Zu diesem anderen Gefühl. In dir. Du musst da nicht mit deiner Mutter drüber reden und nicht mit deinen Söhnen oder da ist nichts zu tun erstmal, sondern nur du hast ja die Fülle. Bring sie zu dem Teil, dem es fehlt. Probier das mal und dann berichte.
Danke.
Bitte. Dann wirst du auch einen anderen Boden haben, auf dem du stehen kannst, um dann, wenn du dann da gut stehst, auch für besser für Gerechtigkeit sorgen zu können im Außen. Aber im Moment kannst du es nicht, weil deine Motivation noch nicht ganz klar ist. Probier's. Übrigens, der Ratnasambhava, der gelbe Buddha, der Juwelengleiche, ist die Verkörperung von Mitgefühl. Das ist nicht dasselbe wie die Weisheit. Das ist nochmal ein Aspekt. Das heißt ja auch, dass unsere ganze Fühlerei, unter der wir, die uns erfreut und unter der wir manchmal leiden, dient ja dieser Verkörperung vom Mitgefühl. Nur weil wir, jeder von uns in der Lage ist, das alles zu fühlen, können wir auch mitfühlen. Wichtig. Das ist ganz stark. Keine Luft mehr, gehen jetzt eh. Dann, aber ja gut, mach mal Fenster auf. So. Nochmal ganz kurz die erinnert ihr euch, der unser zweiter Satz, den ich euch bitte auswendig zu können? Wer kann es schon mit den zwei Dimensionen? Ha? Also, berührst du, gell? Die was? Wie? Berührst du tief?
Die historische Dimension hast du die letztendliche nie verlassen?
Nein. Falsch. Berührst du tief die historische Dimension, so findest du dich wieder in der letztendlichen Dimension. Nein, da musst du nochmal kontemplieren. Berührst du die letztendliche Dimension, so hast du die historische Dimension nicht verlassen. So. Das, was wir jetzt gerade machen, wir mit dem Thema zum Beispiel, das ist, und ich habe den Eindruck, es berührt den einen oder anderen hier aus der eigenen Geschichte raus. Das heißt, die historische Dimension tief zu berühren, es zu fühlen und sich dann wiederzufinden in dem, was jenseits davon ist und immer klar und freudig und in der Fülle und so weiter.
Also mir ist auch im Nachdenken über solche Ungerechtigkeiten, wo man sich um Ausgleich bemüht oder so und man ersehnt sich auch eine Art von Gerechtigkeit, da ist mir eingefallen, da haben wir manchmal keinen Einfluss drauf. Also es ist nicht immer möglich, das ist auch nicht, niemand hat uns das je versprochen, dass es angesichts solcher großen Ungerechtigkeiten immer möglich ist, Gerechtigkeit herzustellen.
Das ist eine großartige Einsicht, so, Andreas.
Dennoch, und das ist das Neue, ist auch angesichts solcher Ungerechtigkeiten gibt es immer die Möglichkeiten eines ganz außerordentlichen eigenen Gewinnes. Nämlich zu merken, dass man mit einer anderen Haltung nicht abhängig ist von diesem Ausgleich, den man sich wünscht. Ja. Sondern der Gewinn, der eigentliche Gewinn ist, ganz woanders zu holen, also eben in diesem tieferen Verstehen, wer man eigentlich ist und oder.
Also oder dass da trotzdem Fülle ist.
Ja. Unabhängig von diesem Ausgleich gibt es eine Fülle, die uns ja möglich ist.
Das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Wir denken manchmal, wir haben ja so einen inneren Buchhalter manchmal und der möchte gern die Dinge erledigen und abhacken und in Aktenordner und dann ist gut und so. Und da gab es zum Beispiel in einem Interview mit der von mir so geliebten Hannah Arendt, die sich ja sehr viel mit der Nazizeit auch beschäftigt, mehr als beschäftigt hat. Und dann wurde auf einmal drüber gesprochen, über die Aufarbeitung der Kriegs- und Vorkriegsgeschehnisse in Deutschland. Dann hat sie gesagt, sind Sie wahnsinnig? Wie können Sie glauben, dass das aufzuarbeiten ist? Das ist nicht aufarbeitbar. Es ist zu groß. Das Einzige, was wir tun können, ist es bezeugen. Es war so. Und wir müssen sagen, ja, es war so. Aber wir können nicht davon ausgehen, jedenfalls nicht zu Lebzeiten der ersten Generationen, dass das ausgeglichen werden könnte und damit aufgearbeitet und erledigt. Es war so. Wenn wir versuchen, zum Beispiel jetzt sowas, was in der Geschichte der bäuerlichen, dieser wunderbaren bäuerlichen Kultur von Südtirol drin ist, jetzt auf einmal nur, weil ein bisschen Geld von der EU da ist, wird man jetzt sagen, ha, jetzt muss es aber gehen und jetzt aber ist alles anders. Da sind tiefe Wunden in der Geschichte jedes Volkes. Und die sind tatsächlich. Und was wir erreichen können, ist, sie zu erkennen. Ja, da tut was richtig weh. Das sind ja nur andere Dinge in eurer Geschichte natürlich. Aber das ist mir jetzt gerade so aufgefallen, weil ich halt in diesem Museum war. Da tut was richtig weh, das zwickt. Und es war tatsächlich so und es war nicht schön. Und die Kinder weinen immer noch in euch. Auf eine Art. Ich glaube, die Kinder, die da immer noch weinen, die brauchen einfach, hey, jetzt bleibst du daheim. So schmeißt du die Kinder nicht raus. Versteht ihr? Das ist ja tatsächlich da. Und zugleich ist das jetzt, so wie das Leben jetzt ist, da die Fülle und die Möglichkeiten, die es jetzt gibt, die es nie gegeben hat vorher. Ja, das ist zu feiern. Und das muss genauso da sein. Das Feiern, die Fülle wieder wahrnehmen und das Kind umarmen. Und die Fülle zu dem Kind bringen. Ganz viele Lutscher. Gell? Ich glaube, jetzt habe ich es halbwegs. So, dass wir essen gehen können. Erstmal. Und das heißt wirklich, und das ist auch, was Tichnathan wirklich gemacht hat. Er ist aus einem sehr verletzten Volk, das vietnamesische Volk. Und er hat nie die Augen zugemacht. Und seine Gedichte sprechen Bände. Dieses berührst du tief die historische Dimension, dann findest du dich wieder in der letztendlichen. Und wenn du die letztendliche berührst, so wie Avalokiteshvara, solltest du die historische nicht verlassen. Deshalb ist es klug, aus
der letztendlichen Dimension wieder auf die historische zu schauen. Was wir gerade machen. Merkt ihr, wie das und wie das dann eigentlich, obwohl es kratzt, runder und ganzer ist, als wenn man versucht, nur das eine zu haben. Der eine steht mehr auf das, der andere mehr auf das, aber habt ihr mich? Wenn ihr das kapiert habt, dann habt ihr ganz viel vom Herzsutra wirklich innen drin. Und das können wir am besten genau an der Stelle, wo es da weint und da kotzt und da öde ist und da, was hatten wir denn noch? Verschiedene Sachen. Okay. So. Ich hoffe, ich habe euch nicht den Appetit verdorben. Das Wirtshaus ist nämlich wirklich gut. Und hier geht's dann weiter mit der letzten Runde, die wird da ein bisschen sanfter. Sonntagnachmittag. Um 3. Mahlzeit.